Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Gregor, du kennst bestimmt Rick Rubin.
Ich weiß, das ist ein Mann, der ein bisschen aussieht wie der Weihnachtsmann und in Tonstudios sitzt mit Jay-Z.
Ja, er sieht ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann oder wie ein entspannter Yogi. Also hat so einen schönen großen weißen Bart, sieht irgendwie sehr locker und ruhig aus und ist nebenbei einer der legendärsten Musikproduzenten der USA. Also du hast gerade schon Jay-Z erwähnt, aber auch viele andere große Artists, eigentlich alles, was so wirklich erfolgreich war in der Musik, in der Popmusik der letzten 30 Jahre, da hatte Rick Rubin irgendwie seine Finger mit im Spiel. Und da sollte man jetzt meinen, der Mann ist ein musikalisches Genie, aber nein.
Know how to work a soundboard?
No. I have no technical ability. And I know nothing about music.
Also, was wir gerade hören, ist ein Interview von Rick Rubin im Fernsehen. Der Interviewer fragt ihn, was kannst du eigentlich? Und Rick Rubin sagt, ich habe keinerlei technische Fähigkeiten.
You must know something.
Well, I know what I like and what I don't like. And I'm decisive about what I like and what I don't like.
So what are you being paid for?
Und dann fragt der Interviewer, okay, aber wofür bezahlt man dich denn dann?
The confidence that I have in my taste or my ability to express what I feel has proven helpful for artists.
Und Rick Rubin sagt, naja, mein Geschmack und mein Selbstvertrauen in meinen Geschmack ist nützlich für die Künstler, mit denen ich zusammenarbeite. Und jetzt fragen sich vielleicht ein paar Leute, warum reden wir hier so viel über Rick Rubin? Und die Antwort ist, das, was Rick Rubin macht, das machen wir vielleicht jetzt alle, aber mit KI.
Ja, also diese Idee, ich habe vielleicht selber gar keine technischen Fähigkeiten und ich kann auf einmal trotzdem ganz vorne mit dabei sein bei dem, was die großen Stars machen. Darüber sprechen wir heute, aber nicht in Bezug auf Musik, sondern in Bezug auf Code, auf Programmieren, Softwareentwicklung und all sowas. Es gibt nämlich ein neues Trendwort schon seit 2-3 Monaten namens Vibe Coding. Und Vibe Coding, das ist das Versprechen, dass wir alle Rick Rubin sein können, nur eben für Software, für Apps.
Man muss nicht mehr technisch irgendwas können, man setzt sich einfach hin, hat einen guten Geschmack, sagt, was man will, hat Selbstvertrauen in seine Vision und die KI, die sorgt für den Rest. Wir reden heute im KI-Podcast darüber, was Vibe Coding eigentlich ist, wie das aussieht, wenn wir, also Gregor und ich, etwas Vibe coden und was wir von der Welt der Programmierer für die KI-Welt im Größeren lernen können. Das ist der KI-Podcast in der Audiothek und überall sonst, wo es KI-Podcasts gibt. Ich bin Fritz Espenlaub.
Und ich bin Gregor Schmalzried.
Gregor, Sprachmodelle steht ja schon im Namen drin, die können gut Sprache. Und eine der vielleicht mächtigsten Sprachen oder wirkvollsten Sprachen in der Geschichte der Menschheit, das ist die Familie der Programmiersprachen. Und natürlich können auch KI-Programme das besonders gut. Java, React, C++, wie es alles heißt.
Kannst du bitte noch weitermachen? Einfach gucken, wie lang du hier Programmiersprachen aufzählen kannst.
Oh, mir wäre noch ein paar eingefallen.
Dass KI eingesetzt wird, um Programmiersprachen umzusetzen, um sich kleine Code-Schnipsel generieren zu lassen, das ist natürlich nichts Neues. Aber was jetzt neu ist, ist, es gibt ein Wort dafür. Ich habe es am Anfang schon gesagt, Vibe Coding, das wurde geprägt von Andre Carpathy. Das ist ein sehr namhafter KI-Experte, war bei OpenAI. Und der hat im Februar dieses Jahres gesagt, dass Softwareentwickler eigentlich nur noch nach dem Vibe in Zukunft gucken werden und gar nicht mehr so sehr über den Code nachdenken. Das heißt, da muss man eigentlich zwei Sachen erklären, nämlich vielleicht auch noch kurz das Wort Vibe. Also Vibe ist eben das Gefühl von A. Also es geht nicht so sehr darum, das jetzt als Ingenieur irgendwie genau anzugehen und genau zu schauen, wie funktioniert dieser Code und was für einen Schnipsel ändere ich jetzt, welches Wort füge ich da ein, sondern Viben ist eben, ich gucke einfach mal, was passiert. Ich fühle einfach so ein bisschen die Antwort. Ich sage der KI, mach mal was für mich und dann macht sie das für mich. Ich brauche erstmal eine Idee und die Umsetzung, das Klein-Klein, das übernimmt die KI.
Also so ein bisschen wie Rick Rubin, um noch einmal dieses Vergleichsbild zu bemühen, der eben nicht an dem Mischpult sitzt mit 10.000 kleinen Schaltern und dann genau einen um 2 Zentimeter nach oben schiebt, um irgendwas besser zu machen, sondern der sitzt einfach da mit seinen Kopfhörern und sagt, taugt oder taugt nicht.
Und das ist jetzt so schön, dass es jetzt dieses Wort dafür gibt, weil das ist so eine Sache, über die haben wir auch schon im Podcast gesprochen. Über die hat die ganze KI-Welt schon gesprochen, seit Jahren eigentlich. Aber es hat immer das Wort dafür gefehlt. Wie nennt man das denn, wenn man sozusagen einfach mit dem Computer redet, ne? Ein bisschen wie bei Star Trek, und der Computer selber macht sozusagen die harte Arbeit, macht das Klein-Klein, die schwierigen Aufgaben. Das Wichtige ist, dass das nicht einfach nur so ein kleines Nischenphänomen ist, sondern was tatsächlich angekommen ist, auch in großen Unternehmen. Die ganzen großen Tech-Unternehmen haben in den letzten Monaten angefangen, dass sie sich die ganze Zeit selber vergleichen, wie viel Code bei ihnen schon mit KI generiert wird. Da gibt es dann immer so kleine Pressemitteilungen, oder Mark Zuckerberg sagt das in einem Podcast. Zuckerberg sagt zum Beispiel, dieses Jahr wird 50% des Codes bei Meta von KI geschrieben werden. Bei Google spricht man auch schon über 30%, die schon erreicht sind. Und Anthropic, das KI-Startup, meint, nächstes Jahr werden es 100% sein. Also dann wird überhaupt nicht mehr richtig gecodet, sondern nur noch Vibe gecodet.
Ich finde, man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein bei diesen Zahlen, weil es natürlich auch irgendwie cool rüberkommt, so eine Pressemitteilung rauszuhauen und zu sagen, schaut mal, wie viel bei uns schon mit KI gecodet wird. Wir sind so modern und wir sind natürlich irgendwie total an der vordersten Front dieser KI-Revolution mit dabei. Aber es ist natürlich schon klar, da ist was im Busch. Und ja, es scheiden sich auch so ein bisschen die Geister daran. Also auf der einen Seite sind die Leute, die sagen, Vibe-Coding ist so das nächste große Ding. Das wird wirklich alles verändern. Also zum Beispiel bei Anthropic ist man, glaube ich, wirklich dieser Meinung. Es gibt gefühlt keinen Tag ohne Artikel, die irgendwie so im Titel haben, lernen Sie Vibe-Coding oder gehen Sie in Rente. Auf der anderen Seite wiederum haben wir eben Leute, die skeptisch sind. Also die sagen, Programmieren ohne KI, früher war halt 2 Stunden coden und 1 Stunde debuggen, also Fehler aus dem Code finden und eliminieren. Und jetzt mit den KIs ist es halt so, 30 Minuten coden, aber 8 Stunden debuggen. Also es bringt mir eigentlich überhaupt nichts. Und ohnehin, wenn dann ja irgendwie am Ende ich eine App oder irgendein Softwareprodukt raushaue, das ich gevibe-coded habe, dann kann das vielleicht auf den ersten Blick gut funktioniert haben, aber dann kommt der ganze Stress. Dann kommen irgendwelche Kunden, irgendwelche Bugs, die nicht funktionieren, irgendwelche Sicherheitslücken, die ich nicht bedacht habe. Und eigentlich ist das alles eine ganz schlechte Idee.
Wobei das schon auch, glaube ich, in dem Extrem eine Nischenmeinung ist, ne? Also gerade im Softwarebereich sind KI-Tools ja wahnsinnig schnell angenommen worden. Es gibt ehrlich gesagt mittlerweile kaum Programmierer, die nicht auch mit KI programmieren. Die Frage ist sozusagen,
wie viel verlässt man sich darauf?
Genau, wie viel codet man, wie viel Vibe-codet man und wie findet man da die Balance? Das Ganze hat tatsächlich angefangen mit GitHub. GitHub ist eine wichtige Coding-Plattform und die haben schon vor einigen Jahren, noch bevor ChatGPT eigentlich ein Ding war, angefangen, einen sogenannten Copiloten anzubieten. Und dieser Copilot war so die erste große KI-App eigentlich, die wirklich groß eingesetzt wurde von Softwareleuten. Und auf der DLD-Konferenz in München, da habe ich mit Mario Rodriguez gesprochen. Der ist der Chief Product Officer bei GitHub und natürlich großer Fan dementsprechend auch von Vibe-Coding. Und er hat auch erzählt, warum.
The way that the distribution of software and the ability for software to do things, you have to ask a developer, you have to ask for someone to create the thing that you have in your head. You have to wait for that to get done with the requirements that you gave it. And then you have to give money to those people to be able to do that. Like, that whole process is like broken from it in terms of just allowing me to be creative, right?
Also die Idee finde ich schon spannend. Also er sagt, es gibt eine Menge Leute, die haben tolle Ideen, könnten vielleicht die Welt sogar verändern mit diesen Ideen, aber bisher haben ihnen die Möglichkeiten gefehlt, diese Ideen auch wirklich umzusetzen. Und das ist jetzt anders.
So I think that's gonna be the beauty of it. So there will be some kid creating something for the community on clean water that couldn't have happened before. So that would be one that I think you could get to it. There will be new algorithms being created by maybe a person that is 13 years old that wouldn't have happened before because that person got skilled in a way and created things to tinker with it in a way that person couldn't before.
Dank künstlicher Intelligenz reicht mir vielleicht die Idee für die gute App und die KI übernimmt den Großteil der Arbeit, um diese App tatsächlich herzustellen, während früher wäre sozusagen die Idee selber nur so ein ganz kleiner Teil gewesen der Arbeit und 99% der Zeit hätte ich mit dem Schwitzen verbracht, die Idee wirklich umzusetzen.
Es kann auch einfach ein spaßiges, kleines Nebenprojekt sein. Also wir reden gleich über das, was wir so machen. Ich habe mich daran erinnert, dass ich selber vor einem Jahr ungefähr mit auch jemandem von GitHub geredet habe, nämlich mit Thomas Domke, dem CEO von GitHub.
Ein Deutscher.
Ein Deutscher übrigens
auch. Müssen wir immer dazu sagen, wenn irgendwo ein Deutscher wieder ist.
Selten genug, dass Deutsche wirklich Tech-CEOs bei großen, namhaften Tech-Unternehmen sind in den USA. Aber nichtsdestotrotz jemand, der zwar von Haus aus auch Programmierer ist, trotzdem aber auch jetzt mit diesem Vibe-Coden mir so ein paar von seinen Projekten gezeigt hat. Eins fand ich ganz lustig. Und zwar war das eine App, die er sich auf sein Handy gepackt hat, wo er Boarding-Pässe, also von Flügen, einscannen kann. Und dann zeigt ihm die App, ob er genau mit dieser Maschine schon mal geflogen ist oder noch nicht. Und das fand ich total witzig, weil ich würde so eine App selber auch feiern, wenn ich viel mehr fliegen würde, würde ich das auch wissen wollen. Das ist irgendwie eine lustige Vorstellung, so das zu wissen. Und gleichzeitig verstehe ich, dass man sagt so, okay, mein Boardingpass, den muss ich jetzt nicht gerade in irgendeine anonyme App aus dem App Store irgendwie hochladen in die Cloud. Wer weiß, was Leute damit machen, vor allem wenn ich der CEO von GitHub bin. Das bleibt mal alles schön auf meinem Handy und trotzdem habe ich den Spaß damit.
Ja, und es ist natürlich auch die Art von Idee, die man sich vielleicht irgendwie auf so einer Konferenz nach dem dritten Aperol mal so hin und her schmeißen und sagt, bräuchte es nicht mal eine App, die das und das macht? Und ein bisschen nüchterner müsste man dann anmerken, ja, wie groß ist die Zielgruppe für diese App?
Gregor, ich bin die Zielgruppe für diese App.
Gibt es da ein Geschäftsmodell wirklich dafür? Wahrscheinlich nicht. Deswegen würde es sich nicht lohnen, da wirklich Tage und Wochen rein zu investieren. Aber wenn man das mal eben so zusammenklopfen kann mit KI-Code, dann ist das natürlich was ganz anderes.
Und genau dieses mal eben zusammenklopfen ist halt das, was Vibe-Coden vielleicht auch als Versprechen bietet. Auch für Leute, die vielleicht nicht von Haus aus Programmierer oder Softwareentwickler sind oder schon 10 Jahre in irgendeiner Tech-Firma arbeiten, sondern die einfach eine lustige Idee haben und sagen, ach komm, ich würde gerne mal sehen, ob ich die vielleicht mal umsetzen kann. Und das ist was, das geht jetzt, das ging früher noch nicht so gut.
Ich muss an unsere Hörerin denken, die uns schon vor Ewigkeiten diese Nachricht geschickt hat, dass sie immer die Hockeyturniere von ihrer Tochter organisiert. Und dann muss sie erstmal schauen, welches Team spielt gegen welches und was sind die Kriterien. Das könnte man sich jetzt sogar als App vorstellen. Also es wäre relativ einfach, so eine kleine App zusammenzuschmeißen. Dann verteilt man den Link im Gruppenchat. Jedes Team trägt sich einmal ein, sagt, was sind die wichtigen Sachen. Wir müssen übrigens bis dann und dann wieder auf dem Weg zurück sein und die App erledigt den Rest. Also das ist, glaube ich, was total Spannendes. Individuelle Apps, Apps mit einer minimalen Zielgruppe, vielleicht auch nur für eine Familie oder für eine Einzelperson. Ich sehe da ganz viel Potenzial.
Ja, Gregor, das ist einer der seltenen Momente, wo ich mal nicht in der Schlussrubrik dich fragen kann, was hast du denn diese Woche mit KI gemacht, beziehungsweise was hast du denn mal so als Beispiel dabei für ein KI-Coding-Projekt?
Ja, es ist schön, dass ich gesagt habe, man könnte damit ja so sinnvolle und wichtige Sachen tun, weil ich fürchte, das, was ich gemacht habe, ist wirklich das Unsinnvollste, was ich vielleicht jemals hier angestellt habe im KI-Podcast. Trotzdem finde ich es immer noch ziemlich beeindruckend. Ich zeige es dir einfach mal. Und zwar, ich habe tatsächlich eine kleine Website gebaut, aber du wirst gleich sehen, dass da was nicht stimmt mit dieser Website.
Ah, sehr gut. Also ich befinde mich in einer Oberfläche, die sieht so ein bisschen aus wie Windows 98 oder Windows 95. Und ganz oben steht, definitiv keine Betrugsseite, ihre 100% seriöse Bank.
Also die Idee ist, ich habe das tatsächlich so ähnlich schon bei jemand anderem gesehen und ich wollte da eine eigene Version von bauen. Ich wollte die offensichtlichste Spam-Betrugs-Phishing-Seite bauen, die je ein Mensch gebaut hat. Und deswegen steht da auch ihre 100% seriöse Bank dabei und man wird relativ schnell nach dem Mädchennamen der Mutter gefragt und all solche Sachen.
Ihre vollständige Kontonummer, ihre PIN-TAN, Geheimzahl, Name ihres ersten Haustiers. Also ich finde, Gregor, was kann schiefgehen, wenn wir diese Seite in die Shownotes packen und unseren Hörern einfach diese Seite zur Verfügung stellen? Das wird bestimmt alles dann am Ende bei dir auf deinem Rechner landen.
Das wird natürlich nicht bei mir auf meinem Rechner landen. Ich habe überhaupt keinen Zugriff auf diese Website. Und
nein, wer kommt denn auf sowas?
Das war auch tatsächlich...
Gebt gerne eure Sachen da rein, es ist alles fein.
Tatsächlich, wer eure Daten haben könnte, ist Anthropic, die Firma, mit der ich das gemacht habe. Ich habe das nämlich alles mit Claude gebaut. Aber also, es ist eine sehr offensichtliche Betrugsseite, das war... Das war so der Gag dabei. Und ich finde es wirklich, ich finde es sehr spannend und ich hatte so zwei Aspekte von Vibe Coding. Weil einmal, okay, der hat mir diese Website gebaut, der hat mir gesagt, okay, hier so machst du das Fenster, so würde ich diesen Chat umsetzen, weil ich wollte gerne einen Fake-Kundendienst-Chat, der die ganze Zeit nur Werbung macht für den KI-Podcast. Und gleichzeitig hat er mir aber auch Ideen geliefert. Also zum Beispiel dieser Passwort-Checker. Das war so, ich habe gesagt, hey, ich will noch ein paar zusätzliche Funktionen auf dieser Seite, was könnte dabei sein? Und dann meinte er, ja, wie wäre es mit einem Passwortchecker, der ausschließlich sehr unsichere Passwörter empfiehlt? Und meinte ich, fantastisch, bau mir das mal. Also es ist so ein Hin und Her und auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt für Vibe Coding, dass man eben nicht einfach nur das umsetzt, worauf man vielleicht selber kommt, sondern dass man auch erstmal in eine Art Dialog tritt mit der KI und die KI einem Sachen vorschlägt und 10 Ideen sind dann dabei und 8 von denen sind Blödsinn, aber 2 sind lustig und die habe ich dann einfach umgesetzt und in die Website eingebaut.
Also, wenn ihr euch fragt, warum demnächst möglicherweise die ein oder andere Abbuchung von eurem Konto passiert, die ihr nicht nachvollziehen könnt, entweder Gregor Schmalzried oder Anthropic könnten die Antwort haben.
Bitte beschwör das nicht herauf, Fritz. Mein größtes Problem damit war tatsächlich dann aber, dass ich diesen Chat, ja, der kam relativ spät im Prozess. Ich hatte diese komplette Website und dann wollte ich den Chat noch dazu haben. Und der hat ihn immer so nach unten gebaut, in so ein kleines Fenster ganz unten auf der Seite. Das hat man nicht gesehen. Das war sehr benutzerunfreundlich. Und ich habe, glaube ich, 6-mal gesagt, nein, bitte mach den Chat nach oben. Bitte mach den Chat zentral, sodass man ihn sieht. Du hast ihn ja auch sofort gesehen.
Ja, der war direkt da als Pop-up.
Genau, richtig. Hat er nicht gemacht, hat jedes Mal nicht funktioniert. Und das ist auch, glaube ich, eine Lektion, die ich mitnehme aus meinem Vibe-Coding-Experiment. Und zwar, dass Dinge, die einmal schief gehen, dann auch immer wieder schief gehen. Und irgendwann dreht man sich dann so im Kreis und kommt nicht raus aus dieser Nummer. Also es funktioniert gut, wenn man einfach nur wild Ideen hin und her schiebt und auf irgendwas Lustiges kommen möchte. Aber sobald man eine sehr konkrete Idee hat und die auch sehr konkret umgesetzt haben möchte, muss man, glaube ich, und das war dann mein Problem, einfach wissen, worum es eigentlich geht. Man braucht da, glaube ich, das Vokabular, man muss den Code ein bisschen besser verstehen, als ich das tue. Ich habe, würde ich sagen, verstehe so die Hälfte des Codes und das reicht nicht. Und da kommt Vibe Coding dann schnell an seine Grenzen.
Es ist so ein bisschen wie so, kennst du diese Rube Goldberg Maschinen? Also man hat am Anfang irgendwie so ein langes Domino, also diese Dinger, wo quasi so ganz viele kleine Gegenstände aneinander gestellt sind und man dann so eine Kettenreaktion auslöst. Also ich schiebe irgendwie einen Ball an und der trifft dann irgendwie einen Kleiderbügel und dieser Kleiderbügel fällt um und dann hauen sich Bücher gegenseitig wie so Dominosteine um und so weiter. Und manchmal klappen die nicht. Also man setzt das am Anfang in Bewegung und irgendwo funktioniert was nicht und man kriegt nicht das Ergebnis, das man haben will. Und Vibe Coding ist ein bisschen wie eine Rube Goldberg Maschine zu bauen, aber man ist blind. Und man weiß nicht, wo der Fehler ist. Also man sieht eben nur, das hat jetzt nicht funktioniert und irgendwo wird mir der Fehler angezeigt, aber ich weiß nicht genau, was jetzt dieser Fehler bedeutet. Vielleicht, ich muss mich damit erst so ein bisschen mehr beschäftigen. Also ganz allein vom Vibe-Coding, nur von der KI, wird jetzt noch kein fertiges Programm draus.
Also ich habe das ja mit Claude gemacht. Jetzt bin ich gespannt, womit du gebaut hast und was du da gebaut hast, Fritz.
Ja, ich habe so ein bisschen jetzt das Problem, dass es so eine kleine Situation ist. Ich bin in der Schule und ich habe meine Hausaufgaben nicht fertig.
der Hund hat meinen Vibe-Code gefressen.
Der Hund hat mir meinen Vibe-Code, hat mir Bugs reingemacht. Ich hatte eine Idee, ich habe sie noch nicht fertig umgesetzt bekommen. Deswegen habe ich jetzt nichts, was ich hier in der Klasse demonstrieren kann, so schön wie du. Meine Idee war, die I Am Rich-App nachzubauen. Gregor, kennst du die I Am Rich-App?
Ich habe irgendwas klingelt. Und zwar, ich habe im Kopf ganz frühe Tage des Apps. Stores.
Es ist in den ganz frühen Tagen des App Stores gewesen. Es war 2008, glaube ich. Das war eine App für iPhones, die nichts gemacht hat. Und wenn du die App geöffnet hast, dann kam einfach nur der Text: I am rich, I deserve it, I am good, healthy and successful. Also ich bin reich, ich habe das verdient und ich bin schön und gesund und so weiter. Und diese App hat im App Store $999.99 gekostet.
Ist ein fairer Deal, würde ich sagen.
Ist ein fairer Deal?
Also für so viel Geld schreibe ich auch dir diesen Text per WhatsApp, wenn du brauchst. Auch gerne mehrfach am Tag.
Aber auf jeden Fall wurde diese App dann auch 8-mal gedownloadet von Leuten, die, weiß ich nicht, so ein Ölscheich auf der Yacht mit seinen Kumpels und er sagt irgendwie so, hey Leute, schaut mal, ich bin total reich und das kann ich euch beweisen mit dieser lustigen App, die ich jetzt für $1,000 runtergeladen habe, weil who cares? Mhm. Apple hat das dann relativ schnell eingeschränkt und es gibt diese App nicht mehr. Und ich dachte mir so, naja, dann wird's doch Zeit, dass mal wieder jemand die I Am Rich App baut. Und ich kann zwar nicht programmieren, aber wenn ich mich da so ein bisschen hinsetze und Vibe-code und das dann hochlade und wer weiß, vielleicht laden sich ja ein paar Hörer vom KI-Podcast diese App dann runter, dann hat sich das Ganze doch gelohnt. Das Problem ist, ich war unterwegs und ich hatte nur einen Laptop dabei, wo ich keine Adminrechte hatte, um Software zu installieren. Das heißt, ich hatte so ein bisschen die zusätzliche Challenge, dass ich das alles dann im Browser coden muss, also dann auch die App verpacken. So, das muss eben am Ende ein Dateipaket sein, das man tatsächlich auf dem Handy downloaden kann und dort extrahieren und installieren kann. Und dazu reicht dann eben nicht nur die Oberfläche von, in dem Fall war ich in ChatGPT, sondern man braucht halt auch einen GitHub-Account. Und man muss dort eben auch wieder das dann entsprechend einpacken und weitergeben. Und das funktioniert halt am besten dann, wenn man auch zusätzliche Software installieren kann. Und ich muss zu meiner Schande eingestehen, dass ich das dann einfach, ja, am Ende zeitlich nicht geschafft habe, das nochmal zu machen. Deswegen muss ich das in Zukunft noch fertig bauen, dieses Projekt.
Wir können es uns aber zumindest vorstellen, dass es hätte funktionieren können, weil natürlich ist es so, dass mein Beispiel mit der Website fast ein bisschen untypisch ist, weil das ja wirklich komplett in Claude und mit einem sogenannten Claude-Artefakt geht.
Genau.
Für die meisten richtigen, Anführungszeichen, Programmieraufgaben braucht man irgendwelche Packages, man muss ins Terminal, man muss all solche Sachen machen. Aber auch da helfen ja diese KIs, auch die erklären einem genau, was man machen muss. Und ich habe mir da auch schon kleine Programme auf meinem Computer bauen lassen, wo ich ganz elementare Sachen nicht wusste. Aber ich konnte einfach der KI einen Screenshot geben und sagen, wo muss ich bitte draufklicken? Und dann hat sie gesagt, bitte klick da drauf. Also auch das geht.
Du hast Claude gefragt, zum einen nach dem Code und zum anderen nach den Ideen.
Mhm.
Ich habe ChatGPT gefragt, zum einen nach dem Code und zum anderen natürlich immer auch so ein bisschen, ja, okay, ich bin jetzt hier, ich kann keine native Software auf meinem Laptop installieren. Wie kann ich das alles im Browser machen? Wo gehe ich da hin? Jetzt habe ich mir einen GitHub-Account gemacht. Wo muss ich jetzt klicken, um diesen Code public zu stellen? Und so weiter und so weiter. Und das wissen diese Programme auch sehr, sehr gut mittlerweile. Also es ist wirklich wie jemand, der halt coden kann, den man so neben sich hat, der einem das alles so ein bisschen erklärt, der einen an der Hand nimmt, der einem eben auch die Fragen beantwortet und am Ende eben auch den Code schreibt.
Das klingt, als würde jetzt noch ein Aber sich da gleich reinschleichen.
Ja, aber wie man eben an meinem Versagen sieht, reicht das nicht unbedingt. Also auch der beste Lehrmeister kann mich dann am Ende nicht davon bewahren, eine gewisse Anzahl an Stunden da dann eben doch mitzubringen, an vielleicht auch einer Softwareoberfläche, wo ich mehr machen kann, als einfach nur Firefox öffnen. Und diese ganzen kleinen Sachen, die da drumherum kommen, die muss man sich immer noch aneignen. Also ist es nicht so, dass es einfach wirklich die komplett magische Maschine ist. Ich schreibe einen Prompt, was ich will, drücke auf Enter und ich habe magischerweise die fertige App auf meinem Handy. Ganz so einfach ist es noch nicht.
Also um den Titel unserer Folge jetzt, obwohl wir noch nicht fertig sind, vielleicht schon mal zu beantworten. Ich würde schon sagen, dass wir in einer gewissen Weise jetzt alle programmieren können, weil wir können auf einmal alle relativ simpel Code erstellen lassen und oft ist das auch alles, was wir brauchen, aber das bedeutet nicht, dass wir alle Programmierer sind, so würde ich es vielleicht formulieren. Also wir können alle programmieren, aber ein richtiger Programmierer, eine richtige Programmiererin kann schon nochmal Dinge, die man allein mit Vibe-Coden nicht hinbekommt.
Aber trotzdem, wie wir am Anfang gesehen haben, auch bei den großen Tech-Firmen, da wo die professionellen Programmierer sitzen, also bei Anthropic, bei Meta, bei GitHub selbst, da wird natürlich auch kräftig gevibe-coded. Also auch die Leute, die wirklich beruflich Code schreiben, die benutzen das natürlich mittlerweile sehr, sehr verbreitet in ihrer Arbeit.
Und damit kommen wir zu unserem dritten großen Punkt unserer Folge, weil wir haben eine kleine These dabei. Und diese These ist, auch wenn man vielleicht selber gar nicht groß was mit Software, mit Code zu tun hat im Alltag, dadurch, dass man guckt, was machen denn die Code-Expertinnen und Experten, was machen denn die Programmierer mit KI, lernt man vielleicht ganz gut was darüber, was die Zukunft für uns alle bringt. Und zwar, weil das schon mal passiert ist. Also die ersten Leute, die wirklich KI produktiv bei der Arbeit eingesetzt haben oder generative KI produktiv bei der Arbeit eingesetzt haben, das waren Coder. Die haben diesen GitHub Copilot, den es schon gab vor dem Microsoft Copilot, eingesetzt. Erstmal als so eine Art, ja, so Hilfestellung vielleicht, ne? Also wo man halt früher ein Problem gegoogelt hätte und dann sich durch irgendwelche Foren geklickt, hat man jetzt dann die KI gefragt und die KI hat einem direkt Vorschläge gemacht. Das war so das Erste. Und jetzt mittlerweile ist aus dieser relativ einfachen Idee eine komplett andere Art geworden zu arbeiten. Sehr viele Programmierer, ehrlich gesagt die meisten, programmieren einen großen Teil gar nicht mehr wirklich händisch selbst, sondern sie sagen, okay, ich habe ein Problem, KI, löse mal dieses Problem für mich, gucken, was für ein Code dabei rauskommt, gucken vielleicht auch stückhaft, was für ein Code dabei rauskommt und arbeiten dann weiter damit oder nehmen sich da Dinge raus, anstatt quasi jedes Wort selbst zu schreiben. Und das eben lange bevor das überall sonst passiert ist. Also viele Menschen im Marketing zum Beispiel arbeiten ja mittlerweile ganz ähnlich. Da sagt man auch erstmal der KI, gib mir mal ein paar Ideen und pickt sich dann die besten raus und arbeitet dann mit denen weiter. Aber die Programmierer waren zuerst.
Aber es wäre jetzt sehr komisch, wenn sich da in den letzten Jahren nichts getan hätte. Also vor ein paar Jahren ging das los, aber mittlerweile sieht das ja schon teilweise ganz anders aus.
Genau, und das ist so die Theorie, sagt uns vielleicht auch was darüber, wo der Rest der Welt in ein paar Jahren sein wird, weil die Coder jetzt schon da sind. Ich habe da so ein paar Sachen rausgesucht. Das Erste, was wir lernen können, wenn das stimmt, ist relativ simpel. KI wird überall sein. Also es gibt praktisch keine Coder mehr, die nicht KI benutzen. Es gab vor einer Weile eine lustige Umfrage, woraus kam, dass 99% der Entwicklerteams KI nutzen, was deutlich mehr ist als die Anzahl der Unternehmen, die KI erlauben. Also das heißt, es gibt quasi automatisch Leute, die es sogar machen, obwohl sie es offiziell gar nicht dürfen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es gibt eben nicht nur Vibe-Coding im Chatfenster, in Claude, ChatGPT, Le Chat, wo auch immer man das machen möchte, so wie wir das auch gemacht haben, sondern es haben sich in den letzten Jahren neue Plattformen gebildet, die mittlerweile auch Vibe-Coding-Plattformen genannt werden, auch wenn sie älter sind als das Wort, die eine neue Infrastruktur, neue Oberfläche bieten, um neben nicht einfach nur so ein Chatfenster zu haben, sondern tatsächlich was spezialisiert gebaut ist für die Zusammenarbeit zwischen Software und künstlicher Intelligenz.
Also ist es eine Verschmelzung von dem klassischen Code-Editor, das ist das Programm, in dem ich Code schreibe, und einem eingebauten Sprachmodell, das mir sozusagen perfekt angepasst an diese Oberfläche dann auch das liefert, was ich haben will.
Da gibt es ganz viele spannende Firmen. Lovable zum Beispiel ist da ganz vorne mit dabei. Ist auch mal wieder eine europäische Firma, die da eine wichtige Rolle spielt. Cursor ist eine Firma, die vielen vielleicht geläufig ist. Und Windsurf macht auch sowas. Die werden wohl gerade laut Bloomberg von OpenAI gekauft. Also auch die haben da ein Interesse daran. Und jetzt könnte man sich überlegen, ob vielleicht andere Arbeitsbereiche, andere Branchen sowas auch haben werden, aber halt noch nicht so weit sind, weil beim Code macht es Sinn, ne? Entwickler entwickeln erstmal für sich selber vielleicht, die verstehen genau, was sie brauchen, aber ein Softwareentwickler versteht vielleicht nicht so gut, was eine Verwaltungsfachfrau braucht oder ein Marketingteam und deswegen dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis da die passenden Lösungen dafür entwickelt werden, aber vielleicht werden wir in ein paar Jahren auch ganz selbstverständlich eigene Systeme nutzen, die ganz speziell gemacht wurden für eine Branche, für einen Aufgabenbereich, für eine Rolle.
Also zum Beispiel muss dann der Arzt in der Zukunft oder die Ärztin nicht mehr einfach in den popligen ChatGPT-Sprachmodell-Interface-Chatbot reingehen, sondern hat eben auch die spezialisierte Oberfläche, die genau dann wirklich nochmal perfekt für irgendwie alle möglichen Anwendungsfälle im Krankenhaus zusätzliche Funktionen bietet, die so ein klassisches Sprachmodell nicht bietet, aber eben doch KI drin hat.
Das können wir uns gut vorstellen, auf jeden Fall.
Ein weiterer Aspekt, den wir auch möglicherweise in Zukunft in anderen Bereichen sehen, den wir gerade eben in der Coding-Welt sehen, ist die Frage, wie entwickelt sich das Verhältnis zwischen den Experten und den Laien? Also bisher war die Welt so, wenn ich irgendwie eine bestimmte App haben wollte, dann habe ich halt im App Store geguckt, ob es die gibt. Und wenn es die gab, cool, dann habe ich mir die runtergeladen. Und wenn es die nicht gab, dann habe ich halt Pech gehabt. Jetzt kann ich zunehmenderweise diese Idee mir einfach selber bauen. Und dann ist natürlich die Frage, machen die Konsumenten das denn dann auch? Also wirklich Otto Normalo, Fritz Espenlaub, ist der tatsächlich am Ende motiviert genug, sich seine App wirklich selber zu bauen? Und wirkt sich das dann irgendwie auf das Geschäftsmodell der Leute aus, die Apps professionell bauen? Oder ist der typische Konsument, der typische Fritz am Ende einfach zu faul und es geht so ein bisschen weiter wie bisher?
Ich glaube, er ist aktuell wahrscheinlich sicher noch zu faul. Aber wer weiß, ob es nicht in Zukunft Apps geben wird, die dann wiederum für einen Apps bauen. Und zwar genau die, die man gerade braucht. Also das könnte ja auch so die Plattform sein, die uns noch fehlt.
Und das ist dann vielleicht aber ein ganz interessanter letzter Punkt, den wir aus der Folge mitnehmen könnten. Wenn wir nochmal an Rick Rubin denken, das ist ja nicht so, dass der überhaupt nichts kann und einfach nur durch Zufall da in dieser Position gelandet ist als legendärer Musikproduzent, sondern der kann natürlich schon was. Der hat seinen guten Geschmack, der hat sein Verständnis dafür, was funktioniert in der Popwelt und was nicht funktioniert und hat vermutlich ziemlich viel Kompetenzen. Und das ist, glaube ich, das, was sich wieder hier zeigen wird in diesem Bereich von KI mit Coden, aber vielleicht auch in anderen KI-Bereichen, dass je mehr man selber Dinge machen kann, umso wichtiger wird, dass man vielleicht auch die richtigen Ideen hat und dass man vor allem auch so ein bisschen den Drive hat, das umzusetzen. Also mit anderen Worten, Man kann jetzt einfach Dinge machen, aber man muss sie halt auch machen.
Und man muss schon auch die richtigen Sachen machen. Also wir sind jetzt in der Welt, in der man mit sehr wenig Aufwand einen eigenen Song generieren kann, einen LinkedIn-Post schreiben, einen Blog-Artikel schreiben, eine App coden. Aber wenn das jeder kann und das eben auch jeder macht, ohne sich da groß Gedanken drüber zu machen, dann sind halt 99% von diesen Songs, diesen LinkedIn-Posts, diesen Apps nichts wert. Die sind Schrott. Damit kann ich nichts anfangen. Und am Ende stellt sich wieder die Frage, was unterscheidet die guten Apps von den besseren? Den guten Code von dem schlechten Code? Da wird's neue Unterscheidungen für geben und es wird deswegen auch weiter einen Raum geben für Leute, für Rick Rubins, die entsprechend einen Vorteil haben gegenüber nur der KI.
Gregor, ich würde dich normalerweise fragen, was hast du diese Woche mit KI gemacht? Aber ich möchte eine andere Frage vorausschicken, nämlich, was hat der Papst diese Woche mit KI gemacht?
Das wüssten wir alle gerne. Wir alle wären, glaube ich, gerne im ChatGPT-Account von Papst Leo dem 14.
Dass er einen ChatGPT-Account hat, davon ist auszugehen. Ne? Es scheint ein ziemlich tech-affiner Papst zu sein, den wir da seit kurzem haben.
Hat ja auch einen Matheabschluss.
Hat auch einen Matheabschluss, versteht wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als der Durchschnittsmensch darüber, wie diese Modelle funktionieren. Und das ist jetzt nicht einfach nur Spekulation von uns hier im KI-Podcast, sondern das hat Papst Leo der 14., heißt er ja, gerade selber gesagt,
ja,
dass er seinen Namen deswegen genommen hat, weil der letzte Leo, der Leo der 13., auch zu einer Zeit Papst war, als wir großen technologischen Umbruch hatten. Da war die industrielle Revolution, das war Ende des 19. Jahrhunderts, also ganz viele neue Erfindungen haben die Leute auch so ein bisschen verwirrt und ein bisschen durcheinander gebracht. Und dieser Papst Leo der 13. damals, der hat sich zur Aufgabe gemacht, eben so ein bisschen Orientierung zu bieten in dieser Zeit des Umbruchs. Und der Leo der 14., der bezieht sich direkt mit seinem Namen darauf und will eben auch das als große Aufgabe angehen, sagt er. Und hat sich im Grunde seinen Namen also wegen KI ausgesucht.
Papst Franziskus war ja auch schon eine KI-Figur, aber eher wegen diesem Foto mit der Daunenjacke. Vielleicht ist das jetzt was anderes.
Glaubst du, der neue Leo hat seinen Namen mit ChatGPT ausgesucht?
Also ich glaube, wenn man tatsächlich, aber vielleicht bin ich da auch durch den Film Konklave voreingenommen, aber ich glaube, als Kardinal denkt man sowieso so viel darüber nach, welchen Namen man auswählt, dass man da von alleine drauf kommt. Wir haben aber tatsächlich eine E-Mail gekriegt von einem Hörer, der kurz vor dieser Entscheidung selber Claude gefragt hat, was Claude meint, wie sich der Papst nennen sollte. Und Leo der 14. war eine der Top 3 Vorschläge. Also wer weiß, vielleicht tatsächlich.
Interesting. Interesting. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir irgendwann die Gelegenheit, den Leo mal zu interviewen, dann können wir ihn das ja fragen.
Ja, genau. Also wir machen ja nicht so viele Gäste im Podcast, aber ich würde sagen, für den Papst machen wir eine Ausnahme.
Da spielen
Ausnahme.
Wir auch 4 O-Töne statt 3 von dem dann ein.
Wir würden den Papst auf jeden Fall fragen, was er mit KI gemacht hat. Aber solange er noch nicht bei uns im Studio ist, frage ich das dich. Was hast du mit KI gemacht, Fritz?
Ich habe mir, Gregor, ein Profil zugelegt auf einer Seite, die mir von einer Freundin, die im Silicon Valley arbeitet, geschickt wurde mit den Worten: Hey, check das mal aus, das ist das neue Ding, über das gerade alle im Silicon Valley reden. Und diesen Link habe ich natürlich jetzt auch, jetzt kann ich Freunde einladen, dir weitergeleitet.
Ja, ich habe mich auch schon angemeldet. Also man muss das mit seinem LinkedIn-Profil verbinden, das habe ich gemacht. Und jetzt habe ich ein Profil da und vor allem habe ich einen Score. Also der bewertet einen von 10. Und ich habe ein bisschen Angst rauszufinden, was dieser Score bedeutet.
Ich sag mal kurz, was das ist. Die Seite nennt sich Gigi.
Gigi, hätte ich gesagt. Meinst du Gigi?
Ich sag Gigi.
So wie GIF.
Ich sag Gigi, so wie GIF, so wie
Gregor.
Gregor. Ich sag auch nicht Gregor. Diese Seite ist ein Versuch, Social Media und Dating-Apps, aber auch vielleicht einfach Networking-Apps allgemein, so ein bisschen in das Zeitalter der KI zu bringen. Und was passiert, wenn man sich da einen Profil erstellt? Die durchsucht dann das gesamte Internet nach allen Spuren, die diese Person so hinterlassen hat und schreibt ein Profil von dir, gibt dir diesen Score. In verschiedenen Kategorien kriegt man da 0 bis 10 Punkte. Und sagt, mit wem du ganz besonders viel vibest. Also das kannst du auch in deinem Profil sehen, wenn du runterscrollst.
Ja, das würde dich freuen, wer da der erste Name ist. Also entweder das ist eine sehr kleine Community noch auf Gigi Oder wir zwei passen einfach sehr gut zusammen, weil ich habe 95% Vibe-Check mit Fritz Espenlaub tatsächlich.
Das freut mich tatsächlich, aber was mich sehr ärgert, ist, dass dein Score leicht besser ist als meiner. Das ist nämlich, was ich auch befürchtet hatte. Du hast 9,24 und ich habe nur 9,1.
Aber das sind schon beides sehr schmeichelhafte Scores. Also ja, ich habe das Gefühl, diese Website wird nicht einfach so jemandem 5 Punkte geben.
Das ist schon so ein bisschen das Ding. Also die niedrigsten Sachen, die ich gesehen habe, waren irgendwie so 8,6 oder so. Also natürlich
kriegen
da alle Leute einen guten Score. Unser Redakteur Christian Schiffer hat sich ziemlich aufgeregt. Der hat nämlich nur irgendwie 8,94 oder sowas.
Wow.
Und
den müssen wir aus dem Team schmeißen, wenn das so weitergeht.
Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch mit dem abhängen kann. Aber das Schöne ist, oder das Lustige ist, dass es natürlich zum einen erstmal einen total überzuckert. Also das schreibt dann einen so einen Text, so, der so typisch KI-mäßig ist. Ja, zum Beispiel über dich steht da, not just covering the tech wave, he's shaping it.
Wow.
Also lauter so Sachen. Der KI-Podcast wird als The, mit Großbuchstaben, The German Voice Dissecting Artificial Intelligence und so weiter bezeichnet. Und auch dann, wenn man sich irgendwie unser Ding anguckt, AI-Podcast, Power-Duo, also da wird nicht an Komplimenten gespart. Es ist auch ganz lustig und man könnte jetzt sagen, das ist alles ein großer Schmarrn, aber das Interessante ist, dass sich da gerade auch wirklich die ganzen großen Namen aus der Tech-Welt im Silicon Valley in San Francisco Profile erstellt haben. Also Leute wie Brian Johnson, den man kennt als irgendwie verrückter, exzentrischer Milliardär, der sein Leben verlängern möchte. Oder Leute wie Patrick Collison, also einer der erfolgreichsten Tech-CEOs aktuell, CEO von Stripe. Und ob jetzt diese App sich wirklich am Ende hält oder nicht, wer weiß. Es scheint auf jeden Fall so ein bisschen der Hype der Stunde zu sein im Silicon Valley. Und ich bin ganz froh, dass wir da jetzt einen kleinen Outpost hier in München auch geschaffen haben.
Ich finde es auf jeden Fall ganz toll, dass es auf dieser Website ein Leaderboard gibt, also eine Bestenliste der besten Menschen. Und da werden Menschen wirklich so gerankt auf Platz 1, von Platz 1 bis runter. Und also da kann, würde ich sagen, nichts schief gehen, sobald man anfängt, Menschen anhand ihrer beruflichen Leistungen eine Zahl von 10 zuzuordnen und die dann danach zu sortieren. Ich sehe da keinerlei Schwierigkeiten auf uns zukommen. Und bitte edit mich, aber bitte flirtet nicht mit mir, wenn das jetzt auch eine Dating-Plattform sein soll, denn ich bin verheiratet. Aber vielleicht muss ich meine Frau auf Gigi auch draufbringen und dann gucken wir, ob wir wirklich zusammenpassen.
Ich habe auch, weil meine Freundin einen Podcast hört, ich habe natürlich angeklickt, dass ich nicht an Dating interessiert bin. Ich will nur den Score von anderen Leuten sehen und dann mich auf rein beruflich professioneller Ebene mit anderen AI-Podcast-Power-Duos verknüpfen. Gregor, was hast du gemacht diese Woche mit KI?
Ich habe ein anderes AI-Podcast-Power-Duo ins Leben gerufen und zwar auf NotebookLM. NotebookLM, das Google-Tool, welches eigentlich mal fürs Sortieren und Durchsuchen von Archiven da war, dann irgendwann diese virale Podcast-Funktion hatte. Wir hatten vor Ewigkeiten, vor einem halben Jahr oder so, hatte ich schon mal drin, dass ich es hinbekommen habe, diesem NotebookLM eine deutsche Stimme zu entlocken. Das ging mit so ein bisschen Prompt-Hacking, war aber halb so gut. Jetzt, das ist ganz neu, hat NotebookLM auch einen offiziellen deutschen Output. Man kann damit auch auf Deutsch schreiben und man kann damit auf Deutsch podcasten.
Mhm.
Und das habe ich ausprobiert. Ich habe unsere Podcast-Transkripte dort hineingeladen.
Mhm,
und zwar
gut.
Fast sämtliche. Es sind Folge 1 bis 80 des KI-Podcasts, ist jetzt in diesem NotebookLM drin. Und dann habe ich einen Podcast erstellen lassen. Dieser Podcast heißt Der KI-Podcast-Podcast. Und vielleicht hören wir einfach mal rein.
Ich finde es schade, dass er nicht der KI-Podcast-Podcast heißt.
Das kann auch sein, dass er so heißt. Vielleicht sagen Sie es gleich.
Stell dir vor, du hörst einen Podcast über KI, Woche für Woche. Was fällt dir da auf, wenn du nicht nur eine Folge hörst, sondern mal, das große Ganze betrachtest? Wir haben genau das gemacht und uns die Transkripte von der KI-Podcast vorgenommen. Was steckt da so hinter den Mikrofonen von Gregor Schmalzried, Fritz Espenlaub und Marie Kilk?
Genau, wir schauen uns das mal genauer an. Also unsere Analyse basiert wirklich nur auf dem, was in den Folgen gesagt wurde. Wir suchen nach Mustern, wiederkehrenden Elementen und wie die Themen so aufbereitet werden. Es geht uns jetzt nicht darum, den Podcast irgendwie schlecht zu reden, ganz und gar nicht.
Mhm.
Sondern eher darum, eine fundierte,
also was mir direkt auffällt, was mir fehlt, ist, dass Sie zu wenig so ein bisschen sagen.
Daran merkt man, dass sie keine echten Menschen sind. Ja.
Wir haben schon wieder so diesen Moment, also ich habe selber auch das deutsche Podcast-Feature von NotebookLM letzte Woche ausprobiert und mir ging es wieder so wie damals, als wir eine komplette Folge darüber gemacht haben. es ist schon relativ lebensnah. Man merkt das, sie machen das Ä und das M rein. Das funktioniert jetzt im Deutschen auch. Für meinen Geschmack sind immer noch so ein bisschen viele Pausen dabei und das kommt mir leicht schlaftablettiger vor als das Englische.
Das kommt mir auch, ja. Ich habe auch das Gefühl, die deutschen Stimmen sind ein wenig dröger. Aber vielleicht.
So, vielleicht irgendwie ein kleiner Diss von Google gegenüber uns Deutschen, ich weiß ja nicht.
Mal die italienische Version reinhören. Aber hör noch mal rein, was die eigentlich so inhaltlich, vielleicht sind ja inhaltlich ihre Takes ein bisschen würziger.
Ja, kritische Perspektive zu bieten. Was lernst du da wirklich über KI und wie wird dieses Wissen vermittelt?
Okay, lass uns da mal reinspringen. Was mir also beim Durchgehen der Transkripte sofort aufgefallen ist, diese Struktur. Die ist ja total festgefahren, oder? Fast jede Folge hört mit dieser Rubrik auf. Was hast du oder was haben wir mit KI gemacht?
Stimmt.
Dann kommt oft Hörerfeedback oder andere Podcast-Empfehlungen. Es wäre zwei Wissen, extra drei, solche Sachen.
Alter, wie frech.
Ja, ich habe ihnen gesagt, sie sollen uns dissen. Ich habe gesagt, ich hätte gerne einen Podcast, der den KI-Podcast so richtig zerpflückt. Und deswegen fangen sie jetzt damit an. Sie fangen an damit, dass wir total festgefahren sind. Und,
ja, aber das erklärt auch, warum sie so langweilig klingen, weil sie sind gelangweilt von unserem Podcast. Sie sind so, oh ja, okay, also mein Gott, wir haben uns jetzt 80 Folgen angehört. Ja, was soll man dazu sagen? Immer diese bescheuerte Schlussrubrik. Können die sich nicht mal was Neues ausdenken? Oh, Gregor hat schon wieder was mit KI gemacht. Ha, wie toll. Ich finde, das ist was, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was mir tatsächlich bei diesem Podcasting-Feature noch fehlt. Also, dass sie so wirklich so ein bisschen die Emotionen könnten sie schon noch ein bisschen mehr haben. Also auch beim Dissen so, dass sie wirklich dann vielleicht auch sich mehr darüber lustig machen. Also man merkt, das eine oder andere Elementchen Menschlichkeit fehlt immer noch.
Ich finde, die sollten so richtig wütend werden. Ich finde, ich hätte da gerne so einen Rant. So jemanden, der richtig durchdreht und sagt, das ist das Schlimmste, was ich hier gehört habe.
80 Folgen musste ich mir anhören von dieser Scheiße.
Genau das.
Ja, gut.
Listen aber, to us, Google.
Aber natürlich wieder mal ein Zeichen, dass eben auch die deutsche Sprache vielleicht manchmal mit ein bisschen Verzögerung, aber eben doch genauso das, was wir im Englischen oft sehen, taucht dann früher oder später im Deutschen auch auf.
So, was habt ihr mit KI gemacht? Das ist die letzte Frage, die wir immer stellen, jede Folge. Und diese Woche...
Gregor, ich finde es krass langweilig, dass wir schon wieder...
Sollten
jetzt irgendwie eine komplett neue Schlussrubrik machen. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen.
Ich bin mir relativ sicher, wir würden viele böse E-Mails bekommen, wenn wir das machen würden. Deswegen tun wir das natürlich nicht. Wir haben nämlich nur sehr viele nette E-Mails bekommen. Kriegen wir ja sowieso permanent. Und letzte Woche hatten wir ein kleines Gewinnspiel. Wir haben Tickets verlost für Multiverse Symphony. Das Münchner Rundfunkorchester trifft KI-Konzert am 5. Juni, moderiert von Fritz und Marie, wird total super. Also wer beim Gewinnspieler der leer ausgegangen ist oder jetzt erst davon hört, es gibt noch Tickets online. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Und als Teil des Gewinnspiels haben wir gefragt, was sind eure liebsten Science-Fiction-Geschichten gerne mit KI-Bezug? Und da sind wirklich ein paar wirklich schöne Empfehlungen zusammengekommen. Deswegen findet ihr all die liebsten KI-Filme, Serien und Bücher in den Shownotes der KI-Podcast-Hörenden.
Herrlich, ich freue mich schon richtig auf dieses Konzert. Das wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Also holt euch die Tickets. Ihr könnt das Ganze auch auf Twitch anschauen, live verfolgen. Das wird einen Livestream geben. Also wenn ihr es nicht nach München schafft, kein Problem. Und wenn auch Twitch euch zu weit ist, dann ist vielleicht der Weg in die ARD-Audiothek nicht zu weit. Da seid ihr möglicherweise eh, weil ihr uns da jede Woche hört. Und dann könnt ihr da auch, wenn es euch zu lange dauert, bis unsere nächste Folge rauskommt, auch andere Podcasts hören. Zum Beispiel Das Wissen, der SWR-Podcast rund um Wissenschaft und gründlich recherchierte Hintergründe zu unterschiedlichsten Themen. Und die haben gerade eine mehrteilige, ja, Miniserie, kann man sagen, mit dem Namen Dr. Ketamin. Da geht's um die Geschichte der mittlerweile als Partydroge bekannten Substanz Ketamin, von der Medizin bis hin zu den Techno-Bunkern in Berlin oder wo man das sonst so konsumiert. Hört mal rein in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr bei uns auch in den Shownotes.
Das Wissen. Hallo, ich bin Sonja Striegel von Das Wissen, der Podcast. Jeden Tag haben wir eine halbe Stunde für euch. Interessante Hintergründe.
Ich habe Patienten, die alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder nicht ertragen.
Überraschende Ansichten.
Der Lux ist ein Arschloch sowieso.
Wichtige Erkenntnisse.
Wenn Energie kristallisiert zu Materie, kommt gleich viel Materie und Antimaterie heraus.
Drängende Fragen. Was spricht dafür? Was dagegen, dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört? Historische Ereignisse.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Das Wissen. Das sind gut recherchierte Geschichten aus unterschiedlichsten Gebieten, zum Beispiel Medizin.
Ich habe Herpes gekriegt, ich habe Hautausschläge gekriegt und ich konnte diese ganzen Symptome nicht mehr einordnen.
Und Klimaschutz.
Solarenergie ist weltweit mit Abstand die günstigste Energieform.
Oder auch bewegende Biografien.
The audience has been my only friend.
Das Publikum ist bis heute mein einziger Freund. Das Publikum hat es mir möglich gemacht, zu sprechen, zu singen und lebendig zu sein.
Das Wissen könnt ihr in der ARD-Audiothek hören und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.